Schönen guten Morgen, Mittag, Abend oder vielleicht sogar Nacht, wenn ihr das im Auto hört, wenn ihr gerade irgendwo auf der Autobahn seid. Wer weiß, heute zu Gast, heute im Podcast Fritz Sitte, zugeschaltet aus Afrika, rüber auf die andere Seite der Welt, nach Costa Rica, wo ich mich gerade befinde. Fritz läuft seit vier Wochen läuft er von Südafrika nach Kairo, hat bereits 1500 Kilometer zurückgelegt und ich habe die Möglichkeit, mit Fritz heute zu sprechen, weil er eine kleine Laufpause einlegen muss. Wie es dazu kam und was das eigentlich bedeutet, darüber sprechen wir heute, aber erstmal Fritz, hallihallo.
Moin, hi.
Fritz, erstmal die erste Frage aller Fragen, wie geht's?
Bittersweet. also mir geht's eigentlich sehr, sehr gut. Wie du ja schon erwähnt hast, sind wir jetzt seit vier Wochen hier in Afrika unterwegs und haben gerade eine Zwangspause eingelegt, weil ich mich verletzt habe. Und das nervt, weil eigentlich will ich laufen. Aber wenn man drei Wochen lang jeden Tag einen Ultramarathon gelaufen ist, dann ist auch nicht so schlimm, mal ein paar Tage auszuschlafen und ordentlich was zu essen und ein bisschen zu chillen. Deswegen auf der einen Seite gut und auf der anderen Seite will ich jetzt auch, dass es endlich weitergeht.
Ja, das glaube ich dir. Wir haben ja gestern und vorgestern kurz telefoniert und da hast du gesagt, du hast mittlerweile bereits 1500 Kilometer hinter dich gebracht. Das ist geisteskrank für drei Wochen, finde ich. Findest du das auch oder sind deine Relationen komplett off the charts?
Nee, das ist so witzig, weil ich check gar nicht so richtig, dass ich das mache. Also ich laufe das zwar irgendwie und dann guckt man immer noch so auf, weißt du, so andere Abenteurer und Extremläufer und denkt so, ja, die sind ja vollkommen bescheuert. Und dann guckt man auf die eigenen Zahlen und merkt so, ah, Moment, ich mache das gerade auch. Aber es fühlt sich gar nicht so an.
Ja, ich glaube, das liegt daran, dass du so ein bescheidener Typ bist. Und wir haben ja auch vorgestern auch drüber gesprochen, so wie, also ganz viel über deinen Content, ein bisschen Revue passieren lassen, das ein bisschen analysiert und das, es wird ja nicht wirklich klar, wie sehr du leidest. Und ich glaube, also mir wird es nicht klar, ich kann es mir nur sehr, sehr, sehr gut vorstellen, aber leidest du wirklich nicht oder willst du es einfach nur nicht zeigen oder verdrängst du das aus deinem Kopf, was eigentlich für einen Schmerz den ganzen Tag durch deinen Körper fließt?
Ja, ich glaube, es ist so ein Mix aus den ganzen Sachen. Jeder Tag ist so eine Journey für sich und auch irgendwie so eine Achterbahn. Da sind mal 5 Kilometer, die richtig Bock machen und dann hast du mal wieder 5, die richtig scheiße sind. Das ist, also man kann das gar nicht so pauschal sagen und ich bin selber immer davon überrascht, wenn man so, man hat dann 50 Kilometer hinter sich und denkt so, ja, komm, jetzt noch irgendwie 10 und 2 Kilometer später liegst du unter irgendeinem Busch und suchst irgendwie nur Schatten und kannst auf einmal gar nicht mehr und fragst dich so ein bisschen, was da los ist. kann man ein bisschen vorbeugen, indem man einfach konsequenter isst und trinkt und seine Elektrolyte nimmt, habe ich auch gelernt jetzt in den drei Wochen, einfach machen, nicht erst dann, wenn der Körper runterfährt. Ist immer einfach, finde ich, im Wettkampf, aber wenn man das dann so jeden Tag macht, dann vergisst man das manchmal. Also das hilft auf jeden Fall. Und dann ist es so, also wie gesagt, ist nicht alles schlimm, aber du hast natürlich schon echt Momente, wo du einfach nur im Tunnel bist und dich auch selber fragst, warum du dir das eigentlich antust und dich dann innerlich davon überzeugen musst, so Schritt für Schritt jetzt einfach weiterzumachen und zu sagen, komm, irgendwie der nächste Kilometer oder vielleicht die nächsten 5 gehen noch und dann kurz Pause und dann irgendwie geht's auch weiter. Also so das ein bisschen in Happen unterteilen. Nur wenn ich in der Zone bin, dann ich bin da irgendwie so in meinem eigenen Ding und dann ist halt schwer, das so zu verbalisieren. Plus, ich versuche auch so ein bisschen mit Selbstverarsche die negativen Gedanken gar nicht so zuzulassen. Und ich glaube, je mehr du quasi das auch nach außen trägst und in deinem Kopf und verbal festigst, so jetzt ist gerade alles kacke und irgendwie ist es heiß und meine Füße tun weh und das tut weh, dann kommst du viel mehr in negatives Mindset, als wenn du das einfach gerade akzeptierst, dass es so ist. Und deswegen ist es, glaube ich, auch nicht immer so mit drin, weil ich eigentlich, ich versuche es nicht zu verdrängen, sondern ich versuche es mehr zu akzeptieren und gar nicht so negativ zu labeln, weil ich kann es ja in dem Moment auch nicht ändern. Und dadurch, dass ich irgendwie das alles kacke finde, wird es ja auch nicht besser, muss ja trotzdem weiterlaufen. und das ist auch so Teil davon, warum ich ja manchmal dieses Leid nicht so nach außen trage, weil ich einfach versuche, mit denen diese Herausforderungen gar nicht als so negativ auch für mich wahrzunehmen, sondern einfach zu akzeptieren und ja, den Schmerz Schmerz sein zu lassen und nicht mehr draus zu machen.
Ja, es klingt so ein bisschen wie nach einem Mantra. Und die Frage wäre von mir jetzt ganz konkret, also ich hab ganz, ganz viele Fragen, einerseits von meiner Fragenbox, andererseits auch von deiner Fragenbox auf Instagram. Aber, und ich gucke hier auf einen großen Bildschirm und stell die einfach nach und nach, wo sie halt Platz finden. Und eine konkrete Frage wäre, woran denkst du? Oder denkst du an etwas Konkretes oder ist es wirklich eher so ein Trance-Zustand, diese Akzeptanz, die du dann versuchst an den Tag zu legen von diesen Schmerzen?
Voll unterschiedlich. Ich glaube, in guten Momenten hast du Zeit, über alles Mögliche nachzudenken und dann überlege ich so, ach ja, wenn wir dann in Kairo sind und wenn ich dann mal wieder in Berlin bin und was mache ich dann? Und irgendwie wird so ein bisschen, ja, verliert man sich so hier und da. Das ist so, wenn es gut läuft und gerade Laufen nicht so wehtut. Und dann hast du aber auch Momente, wo es einfach nur darum geht, okay, irgendwie noch ein Kilometer und noch ein Kilometer und nicht aufhören und sich immer wieder auch vor Augen führen, was alles Positives Teil dieses Laufes ist. Also dass das jetzt nicht nur Leid ist, sondern ich versuche mir dann auch aktiv zu vergegenwärtigen, dass ich damit Menschen inspiriere, dass ich auch unfassbar viel positives Feedback bekomme, dass es überhaupt mega geil und privilegiert ist, das machen zu können, was ich da gerade mache. Also so die ganzen positiven Aspekte auch davon mir zu vergegenwärtigen, dass das jetzt auch nach und nach größer wird als irgendwie nur, also mein Bruder ist ja dabei, also als Max und ich, dass es so darüber hinausgeht und sich darüber zu motivieren. Und das klingt jetzt alles so hochtrabend. Es gibt auch unfassbar viele Momente, wo man einfach darüber nachdenkt, wann trinke ich den nächsten Schluck Wasser, wann esse ich was, wo gibt's Schatten, wo zur Hölle ist Schatten. Es gibt nämlich fast nie Schatten und es ist einfach sauheiß. Also auch viel einfach sehr pragmatische Gedanken, so die einfach nur konkret. Ja, absolut.
Vielleicht noch ein paar Rahmenbedingungen. Also wir sind ja jetzt relativ schnell reingestolpert hier in das ganze Thema und haben einfach so eine Zahl gedroppt von 1500 Kilometern. Du hast gesagt, du läufst täglich einen Ultramarathon, also täglich im Schnitt hattest du vor, 60 Kilometer zurückzulegen. Ist das noch aktuell, dass du sozusagen diesen Schnitt gehalten hast bis zur Verletzung vor knapp einer Woche?
Ja, also wir hatten ziemlich genau auf den Punkt die 60. Ja, wir haben mal ein, zwei Tage, ich war mal einen Tag, da habe ich nur 25 gemacht, weil ich so ein bisschen das Schienbein mal anfing weh zu tun und das logistisch einfach Sinn gemacht hat, da zu stoppen dann. Und auch mal einen anderen Tag, wo wir in Anführungsstrichen nur 40 gemacht haben. Und dann war aber die letzte Woche, haben wir im Schnitt 66 Kilometer am Tag gemacht, also auch mal einen Tag bis zu 80. Und on average waren wir dann mit den drei Wochen genau bei 60. Also das lief und oder läuft. Ja, aber jetzt ist ein bisschen Zwangspause leider angesagt.
Und ansonsten so Thema Rahmenbedingungen, so wie viele, also es ist sehr heiß, man sieht auf dem Content, den ihr beide raushaut, auf deinem Account fritz-adventure, sieht man, die Sonne steht fast im Zenit, also nicht ganz natürlich, ein bisschen Schatten kriegt ihr, aber wie viel Grad sind es da so morgens oder mittags, also gerade zur Mittagshitze?
Ja, also Mittagshitze, das wird ja immer netterweise im Schatten gemessen, den wir nicht finden, haben wir dann so, ja, so zwischen 35 und 38 Grad. Und Ciao. wenn du dann unter der Sonne läufst und der Asphalt von unten wird ja auch mega heiß, der strahlt dann auch nochmal von unten hoch. Alter. Ja, wir messen es nicht, aber also logischerweise sind es dann Mitte 40, wahrscheinlich bis knapp 50 oder so. Ja, wird da schon gut gegrillt.
Alter, also höre ich mich ein bisschen heiser an, weil ich so ein bisschen Staub eingeatmet habe vom Laufen hier. Hier sind es 25 Grad in der Sonne und ich habe das Gefühl, ich sterbe. Und ich habe gestern bei meinen 10 Kilometern kurz an dich gedacht und mich wirklich gefragt, wie du das dann jeden Tag einfach durchhalten kannst. Also von mir aus auf jeden Fall den absoluten Respekt. Ich bin mir ziemlich sicher auch von der ganzen Lauf-Community ebenfalls, egal ob sie dir noch nicht folgen oder bereits schon folgen oder aus welchen anderen Communities sie stammen. Also sportlich gesehen absolutes Meisterwerk, was du da abziehst. Und die beschäftigst du dich sonst, also du hast gerade eben gesagt, du denkst über viele Sachen nach, perspektivisch, was in Kairo dann ansteht, wenn du ankommst, oder auch kurzzeitig gedacht, wo der nächste Schatten ist, wann du als nächstes trinkst, aber beschäftigst du dich sonst mit, oder lenkst du dich ab mit, weiß ich nicht, mit Musik oder mit Podcasts? Das kam ganz häufig die Frage, so, womit du eigentlich den ganzen Tag dann füllst.
Eigentlich reicht mir das Laufen und so, dass du, also hier ist nicht viel, ja. Also gerade Namibia, was wir hier bis dato gemacht haben, also wir sind in Südafrika gestartet und dann nach Namibia reingelaufen. Und Namibia laufen wir eine Straße entlang, das ist die B1. Da hast du teilweise 40 Kilometer lang nicht mal einen Knick. Also Kurve wäre sowieso schon dankbar, aber da ist nicht mal, das ist einfach gerade und flach. Und am Rand sind, wenn es hochkommt, Büsche oder einfach nix. So, das ist schon hart langweilig. Deswegen höre ich ab und zu mal Musik oder ein Audiobook. Aber generell versuche ich das sehr, ein bisschen strategisch einzusetzen für Momente, wo ich mal echt keinen Bock mehr habe. Und so die Base, solange es mir gut geht, solange ich irgendwie bei guter Laune bin, bin ich einfach mit mir und meiner Umgebung. Und ich habe ja auch Max dabei, also wir quatschen oder besprechen irgendwelche Sachen. Das ist auf jeden Fall auch Teil dessen. Und ich versuche aber, möglichst wenig andere Reize zu dem Laufen zu adden, dass wenn ich mal wirklich am Arsch bin, dann auch die Musik noch mal so ein bisschen Dopamin obendrauf gibt und noch mal so extra gute Laune gibt. Und nicht umgekehrt, so ohne Musik laufen oder ohne einen Podcast geht eigentlich schon gar nicht. Und wenn es dann wegfällt, habe ich erst recht keinen Bock mehr. Mhm. Genau, sondern das noch so ein bisschen als Motivationsschub mehr on top zu behalten können, wenn es mal 1-2 Stunden wirklich scheiße langweilig ist oder mir dreckig geht.
Ja, quasi so einen kleinen Joker, Ass oder so ein Ass im Ärmel für die wirklich brenzligen Situationen.
Ja.
Und bevor wir dann über die weiteren Fragen sprechen, ganz konkret, du hast gerade eben gesagt, du hattest was am Schienbein, weshalb du einen Tag 25 Kilometer nur in Anführungsstrichen laufen könntest. Ich finde das ja so absurd, ne, wenn man das in der Relation sieht. So, nur, also es klingt wenig, wenn du sagst, du läufst täglich 60 Kilometer, vielleicht manchmal mehr, und dann hast du einen Tag mit nur 25 und dann denkt man nur so, boah, krass, nur 25. Aber wenn man das mal aus der anderen Perspektive betrachtet, eines Durchschnittsläufers, egal wo auf der Welt, dann sind ja 25 auch schon krass. Also da möchte ich ganz klar nochmal darauf hinweisen, dass das ja doch auch trotzdem eine beachtliche Strecke ist, aber so zu sprechen, ich möchte gerne auf deine aktuelle Verletzung zu sprechen kommen, weil im Endeffekt ist es ja auch genau das, und da haben wir auch gestern drüber gesprochen, was diese Reise ausmacht. Natürlich nicht Verletzung per se, aber der Struggle, den du durchlaufen wirst oder jetzt gerade auch schon durchläufst, weil es wird nicht einfach nur konstantes Laufen sein, sondern es wird auch viele, ob das jetzt ein Platten ist, ne, bei den Max mal hatte, oder ob es eine Herausforderung hinsichtlich eines Übernachtungsplatzes ist oder Verpflegung oder eben Verletzungen. Und Verletzungen gehören auf jeden Fall ja leider dazu, gerade bei diesem Pensum, was du hast. Und vielleicht einmal zum Verständnis, warum musst du denn gerade pausieren? Wo befindest du dich überhaupt? Hattest du Glück sozusagen bei deiner Station, wo du gelandet bist? Und wann geht's weiter?
Gute Frage, wüsste ich auch gern. Genau, also ich bin in Windhoek gerade und habe mich verletzt. Wir haben gestern darüber gesprochen und festgestellt, dass ich den Namen von dem Muskel nicht aussprechen kann. Also zu Deutsch Hüftbeuger. Ich glaube, du kriegst Ilius Psoas. Genau, there we go. da ist eine Überbelastung im linken Bein. Den Muskel habe ich ein bisschen überbelastet, weshalb dann quasi der Muskel bzw. auch die Sehne, wenn ich es richtig verstanden habe, sich so leicht vom Knochen gelöst haben und jetzt wieder anwachsen müssen. Und das ja muss, also dauert einfach Zeit. Ich habe mich verletzt noch kurz vor, oder was heißt kurz, so 140 Kilometer vor Windhoek. Und um nochmal ein Stück weiter auszuholen, ich habe keinen Support-Car im klassischen Sinne dabei. Also wir sind jetzt nicht hier mit irgendeinem Van oder so unterwegs, sondern ich laufe. Dann gibt's noch einen Anhänger, den zieh mal ich und mal zieht den mein Bruder und der sitzt nämlich auf dem Fahrrad. Und da ist so unser meistes Equipment und auch Essen und Trinken und all irgendwie was dran und drauf. Das heißt, das ist unser Setup. Sprich, wenn ich mich verletze, haben wir nicht ein Auto, was mich mal kurz in die nächste Stadt fährt, sondern ich stehe dann da am Straßenrand, merk, fuck, mein Bein funktioniert nicht. Da muss ich erstmal irgendwie Leute, also da muss ich halt hitchhiken. Also Daumen raus. Und dann, ja, ging es tatsächlich relativ, also wie immer eigentlich hier, echt schnell, dass mich jemand mitgenommen hat. Erstmal in die nächste kleinere Stadt, die heißt Rehoboth. Und von da dann der nächste Ride nach Windhoek. Und währenddessen habe ich dann, also zum Glück auch über Social Media, irgendwie Kontakt zu einem, hier zu einem Trailrunner in Windhoek bekommen, der mich vorher schon mal kontaktiert hatte, ob wir zusammenlaufen wollen. Dann habe ich ihn nach dem Physio gefragt auf dem Weg. Er hat mir den Kontakt geschickt und dann konnte ich da auch direkt hinrennen. Und dann glücklicherweise auch noch sind Verwandte von uns hier vor 2 Monaten erst hingezogen und die können uns hier gerade hosten, während wir in Windhoek sind und darauf warten, dass mein Bein wieder heilt oder ich schmerzfrei laufen kann, was hoffentlich, also ich habe jetzt schon über eine Woche pausiert und hoffentlich morgen geht's dann wieder. Also es ist jetzt fast schmerzfrei. Es bringt nichts, jetzt einen Tag zu früh anzufangen, weil also das ist kein, quasi kein Schmerz, wenn ich den mal 2 Tage durchstehe, dann ist es weg, sondern ich mache es dann einfach wieder schlimmer, weil sich dann wieder das Ganze löst, bevor es richtig angewachsen ist. Mhm. Genau, also muss jetzt einfach warten. Ich hoffe, dass ich morgen früh aufstehe, das Bein auf den Boden hau und das nicht mehr wehtut. Und dann können wir quasi mit dem Auto wieder an den Ausgangspunkt zurückfahren, der noch 140 Kilometer vor Windhoek ist. Und dann kann ich wieder zurück nach Windhoek laufen. Also ich muss die gesamte Strecke auch covern. Nur weil ich jetzt schon in Windhoek bin, muss ich dann trotzdem noch mal wieder zurückfahren dahin, wo ich aufgehört habe.
Ja, genau. Okay. Und Tine fragt, ob du Sorge hast, dein Ziel wegen der jetzigen Verletzung nicht zu erreichen. Also geht dir das schon durch den Kopf oder bist du da realistisch genug, dass du sagst, das steckst easy weg und da kommen auf jeden Fall noch ein paar Sachen auf dich zu, aber es geht auf jeden Fall weiter?
Ja, es ist ja, der Lauf an sich hat ja schon das Ziel, das in 200 Tagen zu schaffen, aber das ist nicht mein Hauptziel. Also ich mache das hier, um das als Plattform zu nutzen, um den Leuten so ein bisschen zu erzählen, wie hier so das Leben on the road ist und wie viel, unfassbar viel Gastfreundschaft und Positivität, ich glaube, allgemein am Start ist. Und das ist das Hauptziel und das werden wir auch erreichen, wenn ich in 205 oder 210 Tagen in Kairo ankomme. Also da mache ich mir erstmal gar keine Sorgen drum. Und konkret das Ziel 200 Tage, wir hatten oder haben einen Buffer von 15 bis 20 Tagen sowieso mit drin. Davon haben wir, wenn ich dann morgen wieder laufen kann, schon 10 genutzt. was auch trotz der 1500 Kilometer, die wir jetzt haben, relativ früh ist. Also noch super viel darf dann nicht dazu kommen, weil es kommen eh noch so Sachen wie mal ein Grenzübergang, der vielleicht ein bisschen länger dauert, eine Routenumplanung, gerade wenn es Richtung Sudan geht, also all sowas. Da ist schon gut, wenn man die 10 Tage noch hat. Genau. Aber ich bin sowieso mega der Optimist, ansonsten wäre ich hier gar nicht am Start. Und deswegen gehe ich auch fest davon aus, dass ich mich nicht nochmal verletzen werde und dass ab jetzt alles gut geht und wir easy nach Kairo kommen ohne weitere Probleme. Und dann klappt das auch mit den 200 Tagen.
Ja, ich klopfe mal hier ganz auf den, also hier hat keiner an die Tür geklopft, sondern ich, das ist so toi 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 eher gewesen. Phil fragt, ob das, also warum 200 Tage, ist das ein Weltrekordversuch? Vielleicht einmal darauf eingegangen, willst du etwas schlagen oder willst du etwas neu aufstellen?
Genau, es gibt einen Weltrekord von Kapstadt nach Kairo, der ist von 1998, also auf jeden Fall auch was so, wo viele Leute Bock drauf haben, hier lang zu laufen. Hat jetzt 25 Jahre keiner gemacht. Und der Weltrekord liegt bei 318 Tagen. Und ja, ich habe einfach eher darauf geschaut, was ich denke, was realistisch ist. Und ich denke, es ist realistisch, das in 200 Tagen zu schaffen. Und wenn, also um den Weltrekord zu schlagen, haben wir dann noch quasi über 100 Tage Buffer. Mhm. Aber wenn ich auf mich schaue, ich will es, wenn ich schon mal hier bin und mich quäl, dann will ich es auch so gut wie möglich machen. Und da halten wir an den 200 Tagen fest.
Ja, sportlich. Sportlich, wirklich. Sind denn noch alle Zehennägel da, Fritz? Sind wir ganz ehrlich. Wie sehen die denn aus?
Ja, echt gut. Also ich habe mir auch vorher gedacht, so scheiße, was ist jetzt los mit Füßen und Blasen und all dem? Ich darf ja ein bisschen Werbung machen, ne? Also ich werde unterstützt von True Motion. Ich werde so 15 bis 20 Paar Laufschuhe hier durchlaufen auf meiner Reise. Und knock on wood.
Bei welchem Paar bist du gerade?
Ich habe jetzt 2 durch. Und bin jetzt beim 3. Ist jetzt, also Haltbarkeit wird einfach dadurch reduziert, dass ich jeden Tag auf diesem unfassbar heißen Asphalt laufe und also jetzt gar nicht die Dämpfung aus dem Schaumstoff weggeht, sondern mir einfach so die Sohle so ein bisschen wegbrennt quasi. Also so, da ist dann irgendwann einfach nicht mehr viel da. Ich glaube, da können die Jungs jetzt auch nicht oder die Schuhe nicht so viel für, sondern das ist mehr so der heiße Asphalt, der da immer schön was wegbrutzelt. Ich komme damit super klar. Also UTEC Ion von True Motion, geile Dinger, habe ich echt null Probleme mit.
Geil, das heißt, aber du hast nicht alle 15 Paare jetzt bei dir. Also du hast wahrscheinlich die ersten paar hattet ihr in eurem Wagen und die nächsten lasst ihr euch dann zuschicken oder wie macht ihr das logistisch?
Genau, auch da haben wir jetzt gerade gelernt, Pakete verschicken in Afrika, keine gute Idee, ist A, dauert viel länger als man denkt, B, oder erstmal ist es sauteuer, B, dauert es eh lange, dann hängt das Zeug noch im Zoll fest, man muss noch Zoll on top bezahlen und ja, einfach ein bisschen Mess. Und wir haben aber auch noch Hilde ist noch als Kamerafrau ab und zu mit dabei, die arbeitet in Kapstadt und da ist auch unser Depot mit Schuhen und ein bisschen Sportnahrung etc., und die wird jetzt ohnehin in 10 Tagen bei uns wieder mit dazustoßen. Das heißt, das Paket, was wir ursprünglich mal von Kapstadt nach Windhoek geschickt hatten, da zahlen wir jetzt einfach nicht den Zoll, schicken das wieder zurück. Und dafür bringt dann Hilde, wenn sie ohnehin mit dazukommt, das dann im Auto beziehungsweise im Flieger mit. Das ist dann ein bisschen einfacher. Also das muss man ein bisschen schauen. Logistik hier in Afrika nicht ganz so easy. Aber definitiv, wir schleppen nicht alle 15 Paar oder 20 Paar Schuhe auf einmal mit, sondern immer so drei und der Rest, wenn die anderen dann durch sind, kriegen wir Resupplies.
Und habt ihr, also ich erinnere mich an unsere letzten Gespräche noch in Berlin, da haben wir ja ganz viel über auch Logistik gesprochen, auch in der letzten, also in unserer gemeinsamen letzten Podcast-Aufnahme, die verlinke ich natürlich hier, da haben wir auch ganz viel über deine Vorbereitung gesprochen. Und ja, hinsichtlich Logistik war es so, ich meine, ihr habt ja sehr gut und sehr effizient versucht zu planen, aber war es dann trotzdem so, dass ihr losgelaufen seid und gemerkt habt, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht und habe dann irgendwie ein paar Sachen dann zurückgeschickt, einfach um Gewicht und Platz zu sparen?
Ja, genau so. Also die ersten Sachen sind schon so an Tag 1 und 2 rausgeflogen. Da hatten wir quasi auch noch ein Begleitfahrzeug mit der Hilde als Kamerafrau. Da haben wir dann gleich schon mal die ersten paar Sachen rausgeworfen, unter anderem so eine dicke JBL-Box, die jetzt auf der in Namibia in der Wüste vielleicht auch ganz geil gewesen wäre, aber ja, war da nicht ganz so wichtig. Genau, da haben wir schon mal das erste aussortiert und dann, glaube so nach einer Woche, also wir haben uns auch so sukzessive reingefunden. Max ist jetzt auch kein erfahrener Radfahrer, eher so das Gegenteil. Der ist, also ja, hat mit Rennradfahren und generell Fahrradfahren eigentlich nicht viel am Hut. Also auch so ein bisschen Learning by Doing. Und der, auch wenn der da mit 50, 60 Kilo Gepäck dann losgefahren ist, hat er am Anfang auch erstmal ziemlich gestruggelt. Und nachdem wir uns dann im Flachen entlang der Westküste Südafrikas ein paar Tage einfahren konnten, hat uns dann, ja, nach so einer knappen Woche echt einfach kam mega die Hitzewelle plus dann auch noch Berge. Und dann waren wir so ziemlich schnell an unserem Limit von dem, was wir dann schleppen und transportieren konnten und auch was irgendwie, ja, wir dann noch an Platz überhaupt haben, um genügend Wasser und Essen mitzunehmen. Und dann haben wir nochmal konsequent aussortiert. Wir hatten ursprünglich auch mal geplant, einen eigenen Podcast zu machen. Auch dafür hatten wir Sachen dabei und das mussten wir auch leider alles, also zwei Mikrofone und so einen kleinen Podtrack dann alles zurückschicken. Da haben wir nochmal 10 Kilo tatsächlich Richtung Kapstadt zurückbekommen. Und mittlerweile sind wir so ziemlich beim Bare Minimum, aber es reicht. Also man ist ja dann auf der Straße, muss ja nicht jeden Tag im Büro erscheinen. Wenn dann mal ein paar Tage das Gleiche getragen wird und man irgendwo Schweißränder hat, dann so be it. Ist ja nicht oberste Priorität, da gebügelt zu stehen, sondern die Kilometer zu schaffen. Und dann, ja, ist das sehr nutzenoptimiert.
Was waren das für Dinge neben dem Podcast-Equipment, was ihr zurückgeschickt habt?
Also ich hatte so einen geilen Campingstuhl, um mich einfach mal irgendwo hinsetzen zu können. Den habe ich jetzt nicht mehr. Ich liege jetzt immer im Dreck oder sitze im Dreck. also der ist rausgeflogen. Ja, genau, Podcast-Equipment. Ich hatte so ein, meine Mom hat mir mal so ein süßes kleines Taschenbuch geschenkt. Hermann Hesse, Siddhartha, finde ich eigentlich ein geiles Buch. Dachte ich, habe ich vielleicht mal Zeit, so zwischendurch zu lesen. Habe ich eh nicht oder die Kapazität nicht dafür. Ist jetzt auch nicht so ein super einfaches Buch. ging dann auch zurück, inklusive meines Tagebuchs, was auch, dem ich auch so ein bisschen hinterher traue, aber ja. Und ich glaube dann noch so, ja, bei Max, der hatte irgendwie auch noch viel so mal noch ein zweites Shirt hier und noch mal ein Base Layer da und da hat er noch mal so ein paar Klamotten aussortiert. Ja, ich glaube, sowas. Also vor allem so Klamotten und ein bisschen Entertainment, was dann nett gewesen wäre, vielleicht in der einen Situation oder der anderen. Aber unsere Tage sind auch einfach krass voll. Also wir sind ein Team von zwei Leuten, die jeden Tag 10 Stunden Sport machen. Oder sagen wir mal, meine Bewegungszeit sind so 7 bis 8 Stunden. Und dann noch mit Pause sind wir mindestens 10 Stunden quasi, die wir uns bewegen. Und dann musst du morgens erstmal dick frühstücken, das ganze Camp abbauen. dann möglichst früh on the road sein und abends einen Schlafplatz finden, alles aufbauen, kochen. Und am besten machst du noch ein bisschen Physio, was ich natürlich extrem gerne und konsequent durchziehe.
Wir kennen uns.
Genau. Und während des Tages und vor allem dann auch am Abend noch den ganzen Content zusammenbauen und kreieren. Und dann ist man irgendwann wenn es gut läuft, um 9 im Bett und steht dann auch um 5 wieder auf. Da kriegen wir irgendwie gerade so unsere 8 Stunden Schlaf rein und dann ist nicht mehr so viel mit Tagebuch schreiben und Buch lesen und sonst was. Also sind da schon echt ausgelastet und mehr geht dann auch nicht.
Und wie ist so das Verhältnis zwischen, oder passiert es häufiger, dass ihr am Straßenrand endet und dann einfach so ein Zelt irgendwo in der Ecke aufschlagt? Oder seid ihr auch manchmal ab und zu halt in irgendwelchen Unterkünften? Wie ist so das Verhältnis?
Ich weiß, also ich glaube, ganz, ganz guter Mix. Unterkünfte sind es meist eher nicht. Also es ist so oft eher Straßenrand, Straßenrand, ne? So ein bisschen irgendwo mal eine Schotterstraße rechts rein, durch irgendein Gate oder irgendwas im Zaun und dann so am besten ein paar Meter weg von der Straße. Mit dem Zelt, Tankstellen tatsächlich sind auch ganz geil zum Campen. Dann hast du ab und zu mal ein Campground. Da ist dann ein bisschen gemütlicher so, kostet ein bisschen Geld, aber ist ja auch alles sehr erschwinglich. Und auch tatsächlich viel bei Privatleuten untergekommen. Also, oder was heißt viel, aber schon öfter, dass wir dann auch mal irgendwo so ein gemütliches Bett angeboten bekommen haben. So um 6 Uhr abends, so Stunde vor Sonnenuntergang, irgendwo ein Pickup neben uns anhält. Und Chris hieß der, uns fragt, wo wir denn abends pennen. Und er dann sagt, wenn ihr keinen Plan habt, schmeißt mal Sachen hinten drauf, ich nehme euch mit. Und dann hatten wir da für die Nacht ein Bett. Dann habe ich ihm noch erklärt, dass er mich dann aber am nächsten Tag auch wieder zurückfahren muss.
Bloß an die gleiche Stelle wieder zurück.
Genau, bloß an die gleiche Stelle. Damit Guinness World Record einen nahtlosen GPS-File hat, dass ich auch jeden Zentimeter hier gelaufen bin und ja nicht mogel. Dann hatten wir da auf einmal einen Schlafplatz out of nowhere. Also gibt alles Mögliche und erfahren aber unfassbar, selbst mit Schlafplätzen einfach unfassbar viel Support hier. Also dass da irgendjemand einfach anhält und 2 Typen von der Straße aufgabelt und sagt, hey, könnt ihr Abend bei mir pennen. Schon mega geil.
Passiert wahrscheinlich auch nicht so häufig, dass so 2 Knallköpfe bei fast 40 Grad auf so einer einsamen Landstraße, der eine läuft, der andere fährt. Könnte ich mir vorstellen, dass es nicht allzu häufig vorkommt und deswegen dann das Angebot kommt, oder?
Ja, absolut. Also Radfahrer gibt es hier schon. Da sieht man, also wir haben auch schon ein paar getroffen unterwegs. Das, denke ich mal, kommt so alle, weiß nicht, so einmal in der Woche vielleicht einer durch. Laufen ist so absurd, das checkt einfach keiner. Also die Leute sind dann immer so, wo ist denn das 2. Fahrrad? Und dann so, nee, der läuft. Ja, nee, aber dann, dann wechselt ihr euch ja ab. So, nee, der läuft die ganze Strecke. Und das ist so, das geht halt bei niemandem in den Kopf, dass das auch möglich wäre. Deswegen, dass hier einer langläuft, kommt halt nicht vor. Deswegen das schon special. Und wir machen also manchmal auch so den Joke einfach, wenn hier, also Namibia ist noch ein relativ westliches Land, war ja auch mal eine deutsche Kolonie. Ich glaube auf die Geschichte, haben wir hier auch als Deutsche irgendwie damals einen Genozid gemacht. Also auch keine ruhmreiche Geschichte hier als Deutsche, muss man auch so ein bisschen, also ist nicht mehr super präsent, aber muss man, glaube ich, auch ein bisschen sensibel für sein. Long story short, gibt schon viele deutsche Touristen einfach hier. Oder auch generell europäische, weil es noch ein relativ westliches Land ist. Und dann siehst du die ganzen Safari-Autos auf der Straße und dann machen wir immer so ein bisschen den Joke, dass wir eigentlich so das seltenste Tier haben sie jetzt gesehen, wenn sie an uns vorbeifahren. So, egal wie viele Giraffen und Elefanten und so noch kommen, gibt nur einen Deppen, der hier durch Namibia rennt. ja, also man ist da schon, sticht heraus, auf jeden Fall.
Apropos Deppen, die durch Afrika rennen, aktuell sind es ja 3.
Ja.
So wie ich es gesehen habe, es ist ein Brite, der, jetzt muss ich mir auf die Sprünge helfen, der von Nordwesten einmal Richtung Südafrika?
Nee, der ist in die gleiche Richtung unterwegs, aber der ist
okay.
Noch ein Stück südlich von Kapstadt am Kap der Guten Hoffnung gestartet und läuft durch Westafrika hoch nach Algerien, glaube ich, an den allernördlichsten Punkt von Afrika. Also der macht Süd-Nord die volle Länge quasi des Kontinents.
Und dann gibt es einen dritten, der ist ein bisschen älter. Der läuft, wie ist seine Strecke?
Der läuft auch von Kapstadt nach Kairo und der macht auch den Weltrekordversuch. Also wir sind direkte Konkurrenten und schicken uns jeden Tag Hassnachrichten. Nee, machen wir nicht. Wir supporten uns und finden es irgendwie beide cool, dass es da noch einen anderen gibt, der quasi genau das Gleiche macht. Die Strecke ist ab Sambia, also eigentlich ab Lusaka, würde ich sagen, laufen wir genau identisch. Bis dahin ist er erstmal quer durch Südafrika gelaufen und dann durch Simbabwe hoch nach Sambia. Und wir sind im Westen durch Südafrika quasi erstmal gerade hoch und laufen jetzt nach Osten rüber durch Botswana und dann in Sambia rein. Was jetzt besser war, keine Ahnung. Ich glaube, er hat sich ein paar Kilometer gespart, hat sich aber auch extrem durch irgendwelche, ja, also der war irgendwie immer im Sand unterwegs und auf irgendwelchen abgelegenen Straßen und hat sich in Simbabwe, glaube ich, auch ziemlich schwer getan. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt für uns so mit unserem Setup machbar gewesen wäre. Der hat
gerade
zwei
mit dem Fahrrad,
genau, also der hat zwei Autos mit dabei und auch ein Team von, glaube ich, 3 oder 4 Leuten, die sich um das Ganze drumherum kümmern. Das heißt, ich weiß gar nicht, ob die Strecke jetzt für uns so machbar gewesen wäre. Aber vielleicht hat er auch einfach ein bisschen mehr Zeit und Energie in die Routenplanung gesteckt. Das ist nämlich nicht das, womit ich mich gerne beschäftige. Ist auch Teil der Wahrheit. so transparent darf man ja sein, ja. Genau, aber ab dann eigentlich, wenn wir da in Sambia sind, folge ich ihm auf Schritt und Tritt. Und dann gucken wir mal, wer schneller ankommt. Ich bin auf jeden Fall schneller gestartet. Der Keith ist aber auch schon 56 und läuft im Schnitt auch mehr als ein Marathon am Tag und hat das jetzt schon 100 Tage lang durchgezogen. Also ich finde den Typen auch krank beeindruckend und das Ganze noch irgendwie mit Herzproblemen und weiß ich nicht was. Also der ist auf jeden Fall auch, hat ein krankes Mindset, hat irgendwie noch seinen Knöchel halb kaputt und ich, also ja. Dass der das da trotzdem jeden Tag durchzieht. Größten Respekt, vor allem auch in dem Alter noch. Cooler Typ auch, ja. Also Rainbow Runner, ZA
verlinke
für
ich.
Südafrika, genau. Kann man sich auch auf jeden Fall anschauen.
Heißt das, dass ihr euch in Sambia dann noch wirklich über den Weg laufen könntet?
Ich glaube, dafür ist er auch zu schnell. Also wenn, dann hätte ich ihn von hinten aufholen können. Der ist schon bei Tag 100 und ja, entsprechend, also der ist schon 2,5 Monate vor mir gestartet. Sehr clever, weil wir einfach kommen jetzt hier in den Sommer in Namibia und Botswana, deswegen ist ja auch so scheiße heiß. Der war einfach schon ein bisschen früher unterwegs und dann ist es hier noch so Ende Winter, Anfang Frühling und von den Temperaturen auch ein bisschen erträglicher. Das ging aber leider mit unserem Zeitplan nicht, beziehungsweise wir hatten ja auch ursprünglich geplant, von Norden nach Süden zu laufen. Dann hätten wir schön den Herbst oben in der Sahara gehabt. Der ist dann auch gar nicht so heiß. Aber aufgrund der aktuellen politischen Lage im Sudan mussten wir das Ganze umdrehen. Und dann mit unserem Zeitplan mit Start im Oktober sind wir jetzt hier genau im Sommer unterwegs und werden gegrillt. Aber ja, so be it. Und schauen wir mal. Also ich glaube, physisch treffen, weiß nicht, wie lange Keith da in Kairo plant zu bleiben. Der muss ja dann auch noch seine Support-Autos quasi durch Afrika wieder zurück nach Südafrika fahren. Also vielleicht, wenn er dann mit dem Auto auf dem Weg wieder in den Süden ist, laufen wir uns mal physisch über den Weg. Aber ansonsten ist das Ganze sehr, ja, auch freundschaftlich und wir unterstützen uns gegenseitig und finden es irgendwie, pushen uns zwar dadurch, dass man so weiß, ja, da ist jetzt doch jemand und so richtig schleifen lassen kann ich nicht, weil man orientiert jetzt. Sich jetzt so an der Pace von dem anderen und nicht mehr an dem bisherigen Weltrekord. Jetzt hat man doch nicht mehr ganz so viel Puffer. Genau, also das pusht natürlich, aber voll im Positiven. Also macht einfach Spaß zu wissen, dass da noch wer anders mit on the road ist. Und genau, zu dem Briten, zu dem Russ Cook oder auch Hardest Geezer, haben vielleicht auch die einen oder anderen schon auf Instagram gespottet. Der ist da ziemlich viral gegangen. Haben wir auch schon mal irgendwie kontaktiert, mal ein, zwei Messages hin und her geschrieben, aber bis dato noch nicht geschafft, mit ihm zu sprechen. Scheint aber auch voll der nette Typ zu sein, auch auf jeden Fall bescheuert, vielleicht noch ein bisschen bescheuerter als ich. Ja, der pusht sich auch gut und von außen betrachtet macht er sich auch manchmal irgendwie unnötig kaputt. Statt mal Pause zu machen, rennt er irgendwie in jede Verletzung rein, die er mitnehmen kann. Aber auch echt irgendwie ein cooler Typ und ja, mal gucken. Es ist irgendwie geil, dass da so ein Rennen quasi gerade ist über den afrikanischen Kontinent. Gerade weil seit 25 Jahren einfach niemand hier gelaufen ist und dieses Jahr sind es jetzt 3 auf einmal und man selber ist irgendwie Teil davon und wusste es eigentlich gar nicht, sondern findet das dann so heraus, während man unterwegs ist. Coole Dynamik auf jeden Fall und ja, ich bin gespannt, wer am Ende wo und wie rauskommt und macht auf jeden Fall auch für einen selber Bock, dann jeden Tag zu gucken, was so die anderen machen, wie weit die kommen. Ja, ist nochmal so ein extra Push.
Ja, so ein kleiner Wettkampfgedanke, der dadurch geboren wurde und der auf jeden Fall nochmal, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich meine, banaler Vergleich, aber wenn ich einen Marathon für mich selber laufen würde oder ich mache den Berlin-Marathon oder einen Marathon sonst wo, dann ist die Motivation ja automatisch eine ganz andere und der Ansporn und so könnte ich mir das jetzt auch vorstellen, dass es in deinem Fall ist, dass du automatisch einfach dich vergleichst, ob du willst oder nicht, aber dieser kleine Wettkampfgedanke, der pusht dann nochmal ein kleines Stück extra. Worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, ist das Thema Ernährung. Und wenn ich mir jetzt so die ganzen verschiedenen Rahmenbedingungen angucke, sprich 35, 40 oder mehr Grad in der Sonne, kaum Schatten, ja, 60 Kilometer am Tag, keine Ahnung, hast du mal ausgerechnet, wie viele Kilokalorien du eigentlich verbrauchst und was du eigentlich essen musst oder machst du das, bist du das genauso angegangen wie deine Streckenplanung?
Dreimal darfst du raten. minutiös haben wir da einen Plan aufgestellt, zu welcher Uhrzeit ich wie viele Kilokalorien esse. Nee, also auch gerade deshalb, weil wir unser Setup jetzt nicht so ist, dass man ein Support-Auto hat, wo man irgendwie eine Klimaanlage läuft und wo man sich einfach mal kurz reinsetzen kann. Gucken wir einfach, ja, Pausen muss man halt so machen, wie man gerade irgendwo einen Spot findet, wo man im Schatten sitzen kann. Und dementsprechend ist das auch mit der Ernährung sehr flexibel. Ich habe ja prinzipiell schon mal auch so Abenteuer gemacht und weiß so ein bisschen, was so Essenssachen sind, die man unterwegs gut mitnehmen kann. Also ich muss insgesamt auf so, ja, so meine 6000 Kalorien am Tag schon essen. Schaffe ich nicht ganz. Also ich habe jetzt auch abgenommen in den ersten 3 Wochen, aber auf so, also ich habe hier keine Waage dabei, logischerweise. Aber ein bisschen sieht man es dann auch. Aber auch noch so, dass ein bisschen Reserven dran, also waren auch noch dran, jetzt nach der Woche rumsitzen und nichts tun, sind auf jeden Fall auch wieder mehr da. Ist dann wahrscheinlich auch nicht schlecht, wenn wir hier weiter unterwegs sind. Aber genau, irgendwie so 6.000, 7.000 Kalorien am Tag bräuchte ich theoretisch. Und dann haben wir morgens, das geht immer ganz gut, so unser Müsli, Haferflocken, irgendwie Nüsse, Trockenfrüchte, selber zusammengemischt. Und kleiner Hack für alle, die keine Milch mitnehmen können, weil wir haben logischerweise auch keinen Kühlschrank. Wir hauen da immer so Nesquik-Pulver rein, da ist nämlich auch Milchpulver mit drin und dann kannst du einfach Wasser drauf gießen und musst nicht so trocken das mit Wasser essen. Ist jetzt für zu Hause nicht so geil, aber wenn man mal irgendwo campen ist, das funktioniert gut. Und ja, tagsüber unfassbar viel Erdnussbutter. Also ich glaube, wir futtern uns durch so ein 800 Gramm Dose in 2 bis 3 Tagen. Also die ist immer am Start. Die Erdnussbutter wird dann einfach auf Brot und Kekse geschmiert. Alles, was halbwegs trocken ist. Und ja, dann irgendwie über den Tag noch so salzige Nüsse, auch ein bisschen Trockenfrüchte. Und irgendwie, ja, was es halt gerade so gibt. Und dann abends auch Camping-Tipp, wenn man wenig Wasser hat, ist Couscous, weil Couscous musst du halt nicht kochen und auch kein Wasser wegschütten, sondern du musst nur einmal kurz dein Wasser heiß machen und dann kannst du es drüber kippen und der saugt dir alles an Wasser auf. Mhm. Und da hast du, also dadurch, dass wir immer so Wasser-Constraints haben, ist das echt gut. Da sind halt genügend Carbs drin und dann gibt's hier so fertig gemischtes Sojahack mit weiß ich nicht wie vielen Geschmacksverstärkern und Ersatzstoffen. aber schmeckt ganz geil und das muss man auch nur kurz im heißen Wasser so ein bisschen umrühren, ein paar Minuten warten. Das wird dann drüber gekippt. Genau. Und dann, wenn wir Glück haben, gibt's noch mal eine Avocado obendrauf oder sowas. Das ist so unser Staple, wenn wir wirklich on, also einfach irgendwo wild campen und ansonsten, wenn wir in irgendwelche Städte dann abends kommen oder Dörfer, dann ja, jede Pizza oder Burger oder was auch immer man dann findet, sind herzlich willkommen. Da muss man einfach so ein bisschen lokal schauen, was geht. Das ist hier noch ein bisschen westlichere Küche. Ab Sambia wird es dann ganz viel Reis mit Bohnen geben oder auch Chapati. Das sind hier so Fladenbrote in Zentral- und Ostafrika. Genau, dann gibt's einfach das. Da muss man dann aber auch wieder weniger selber kochen, weil du einfach überall gibt so kleine Kitchens und Foodstalls. Das ist hier aufgrund der westlichen Struktur eher weniger gegeben. Ich glaube auch generell ist hier einfach absolut, also hier ist nicht nur Wüste, sondern auch absolute Versorgungswüste. So 200 bis 300 Kilometer von Dorf zu Dorf oder Tankstelle zu Tankstelle. Manchmal echt ätzend und wahrscheinlich auch, ja, wir haben einfach dann die letzten Wochen dann mal ein paar extra Kilometer gemacht, also einen Tag 70 Kilometer, den nächsten Tag 80, um dann auch mal wirklich irgendwo anzukommen und nicht wieder ohne Wasser in der Wüste zu hängen. Und dabei wahrscheinlich deswegen auch ein bisschen überbelastet das Bein und mich dann verletzt. Aber genau, da also müssen wir hier
das
ein bisschen...
Heißt, Ihr hattet schon mal den Fall, dass einfach das Wasser ausgegangen war und es gab keine Möglichkeit, das nachzufüllen?
Also die Möglichkeit nachzufüllen ist dann Autos anhalten, was auch erstaunlich gut funktioniert. Also echt geil, wenn du dich hier an den Straßenrand stellst und deine leere Flasche hinhältst, dann hast du innerhalb von 10 Minuten 2, 3 Autos, die angehalten haben und dich wieder betankt, in Anführungsstrichen.
Ach, nice.
Das geht echt gut. Aber ohne die hätten wir manchmal echt gestruggelt, ja.
Und wie, also wenn ich mir vorstelle, so das eine ist ja 6.000 bis 7.000 Kilokalorien zu dir zu nehmen an Nahrung und das andere ist ja die Flüssigkeit reinzubekommen. Also nicht nur für dich, sondern auch für Max, weil also der rückt so ein bisschen in den Hintergrund, aber im Endeffekt muss der ja auch jeden Tag 60, 70 oder vielleicht 80 Kilometer radeln. Plus macht ja, also supportet dich ja noch in anderer Hinsicht, wie beispielsweise Content und nimmt dich auf und schneidet das abends und fährt mal vor. Das heißt, der muss ja auch nochmal ordentlich was zu sich nehmen. Was sind denn eure Wasserreserven, die ihr mitnehmt? Also wie viel Liter? Müssen ja ein paar sein.
Müssen ein paar sein, je nachdem. Also wir gucken eigentlich immer so am Abend vorher oder mal auch so 2 Tage vorher, wo es wieder potenziell Stellen gibt, wo wir Wasser aufladen können. Wenn wir jetzt sehen, okay, wir werden heute Nacht nicht an einen Spot kommen, wo es Wasser gibt, also da ist einfach nichts, potenziell müssen wir wild campen, dann haben wir ja, also so 25 bis 30 Liter mit am Start. Also, dass du dann für einen Tag jeder 6 Liter trinken kann, dann musst du abends noch kochen, morgens irgendwie ein bisschen was auf dein Frühstück kippen und auch noch für den nächsten Tag was haben. Da bist du halt schnell bei über 20, also so 20 bis 30 Liter. Dafür haben wir, also jeder hat halt seine normalen Flaschen. Dann gabelst du hier noch so 1,5 Liter PET-Flaschen auf, die du befüllen kannst. Und wir haben noch 2 so 10 Liter Wassersäcke, die quasi, die machen wir voll, wenn wir wissen, okay, ist jetzt mal eine oder vielleicht sogar 2 Nächte, wo wir keinen Resupply haben. Aber ja, also da läuft schon gut was durch.
Das heißt?
Ja. Und ohne geht's auch nicht. Weil, also wenn ich 6 Liter am Tag trinke, dann gehe ich ja frühestens einmal morgen pinkeln und das war's. Also da ist nicht viel über.
Ah, das heißt, wenn du diesen Wagen schleppst, der dir an der Hüfte hängt, dann sind da teilweise 25 Kilogramm Wasser drin, plus Ausrüstung?
Jein. Ich habe den, also dadurch, dass es hier flach ist, hat den tatsächlich jetzt oft Max genommen. Einfach um mich zu entlasten und solange es in der Ebene ist oder auch bergunter geht, rollt es halt am Fahrrad auch entspannt mit. Und nur wenn es steil bergauf geht, dann mit extra Wasser und Essen und allem, dann irgendwann rollt Max halt rückwärts den Hügel runter, dann geht's halt nicht mehr, dann nehme ich das Ding. Also da teilen wir uns so ein bisschen auf. Ich habe den jetzt auch noch nicht mit quasi 10 Liter Wasser extra drin gezogen. Das wird sicherlich auch noch mal kommen. Ich habe aber den kann man einstellen. Okay, diesen Anhänger kann man einstellen.
Hast du jetzt erst rausgefunden?
Das haben wir nach drei Wochen haben wir das rausgefunden.
Vorbereitet wie eh und je.
Wir haben uns immer gewundert, absolut, ja, wir haben uns immer gewundert, warum der so, also der hing immer vorne so weit runter. Und wir dachten immer, wir müssen einfach nur das Gewicht in diesem Anhänger anders platzieren. Weil du willst ja möglichst das ausbalanciert haben, dass das ganze Gewicht auf der Achse hängt.
Genau.
Und wenn er zu viel Gewicht vorne hat, dann zieht einfach das Hüftding, drückt dich dann immer so runter. Und dann haben wir, gibt ja noch so einen anderen deutschen Abenteurer, Jonas Deichmann, haben wir mal bei dem die Instagram-Story gesehen und uns irgendwie gefragt, nee, das Ding liegt so weit hinten bei dem, da muss noch irgendwas anderes geben. Und dann haben wir festgestellt, dass das noch so Verstellschrauben gibt, wo du quasi insgesamt die Neigung, unabhängig jetzt von dem Gewicht, was da auch noch drin liegt, quasi voreinstellen kannst. Und seitdem ist es auch deutlich einfacher, mit dem Ding zu laufen. Ja, hat nur 3 Wochen und so 1000 Kilometer oder mehr gedauert, bis wir das dann hatten. Aber besser spät als nie.
Ey, bringt ja auch ein bisschen Spannung mit rein. Dann ändert sich mal wieder was und die Lernkurve fühlt sich bestimmt auch ganz gut an. Also gerade, da hatten wir ja gestern drüber gesprochen, auch wenn die Pause also eine kleine Herausforderung darstellt hinsichtlich der Zeitplanung, ist es ja insofern gut, dass ihr euch einmal kurz hinsetzen könnt, durchatmen könnt, ein paar Learnings ziehen, noch einmal durchgehen hinsichtlich Logistik und Inventar und Planung und Perspektive. Also, dass ihr so ganz kurz mal einen Moment zum Durchatmen habt, weil ihr euch ja so gut vorbereitet habt, dass ihr auf jeden Fall noch ein bisschen Potenzial habt, euch zu verbessern. Oder? Also, nimmst du das auch so wahr, dass du das wirklich, ich sag mal, wertschätzen kannst, diese Zeit?
Ja, also ich glaube, so direkt am Anfang bist du halt so, mein Bein tut weh, gehst zum Physio und bist so, please fix, ich muss morgen wieder laufen, danke. Und dann merkst du irgendwie nach 2 Tagen, okay, scheiße, so funktioniert's nicht. Dann sagt dir irgendwer, naja, das dauert wahrscheinlich 7 bis 10 Tage. Und dann bist du im Kopf so, ja, ne, irgendwie 7 bis 10 Tage normalerweise, aber habe ich jetzt gerade keine Zeit für, wird wohl auch irgendwie jetzt in 2, 3 Tagen wieder gut sein. Dann habe ich es nach 5 Tagen nochmal probiert zu laufen und dann ging es immer noch nicht. Dann haben wir nochmal einen Ultraschall und alles gemacht. Und dann hast du irgendwann auch so eine konkrete Diagnose, 2 Physios und ein Arzt, die sagen, Junge, du musst jetzt mal eine Woche dein blödes Bein stillhalten. Und dann kommt es irgendwann auch bei mir im Kopf an. Und dann setzt man sich hin und ist so, gut, geht jetzt einfach nicht anders, ich muss stillhalten, was kann ich sonst machen? Und dann, wenn man sich einmal überlegt, wie kann ich jetzt die Zeit anders nutzen, dann fallen einem auch 1000 Dinge an, ein, die man noch an dem Projekt arbeiten und verbessern kann, beziehungsweise auch einfach Dinge, die liegen bleiben, weil man da sonst keine Zeit für hat. Genau wie wir jetzt nochmal Zeit haben, einen Podcast aufzunehmen, einfach nochmal andere Leute auf das Projekt aufmerksam zu machen, zu gucken, wie machen wir unseren Content und was sind vielleicht noch Ideen, die man mit reinnehmen kann und mal mit Sponsoren sprechen, ob die happy sind oder wie man da noch irgendwelche Collaborations mit einbaut. Wir machen Fundraising für Viva Con Agua. Auch in die Kampagne kann man immer noch mal mehr Arbeit stecken oder gucken, wer das sonst noch supportet. Also das ist so umfangreich, das Projekt. Da könnte man auch immer einen Tag laufen, einen Tag managen. Und uns ist jetzt absolut nicht langweilig in den Tagen, in denen wir hier Pause machen, sondern die haben auch ihren Wert. Und trotzdem nervt es mich und ich will endlich wieder los.
Das glaube ich dir. Also die Spendenseite von Viva Con Agua habe ich natürlich gestern auch gesehen, fleißig gespendet. Die verlinke ich hier unten auch. Haut rein. Es ist ein sehr wichtiges Thema und ich glaube, so hast du es ja auch in deiner Story geschrieben, dass selbst ihr gerade merkt, wie wichtig es ist, Wasser oder Zugang zu Wasser zu haben, was sich einfach auch teilweise schwer herausstellt, wie du gerade eben schon dargestellt hast. Und wie, du hast jetzt gerade ein paar, ich sag mal, Verwaltungsaufgaben genannt. Also ich bin mir sehr sicher und im Endeffekt haben wir auch gestern darüber gesprochen, so, euch wird nicht langweilig, auch wenn ihr den ganzen, oder auch wenn ihr jetzt nicht lauft und nicht unterwegs seid, es gibt 1000 Sachen, die man machen kann. Was sind denn so Sachen oder Aufgaben, wo ihr noch Unterstützung bräuchtet? Also hier hören ja ein paar Leute zu. Ich supporte natürlich auch gerne, wo ich kann. Beispielsweise bei diesem Content, bei der Content-Thematik oder jetzt mit dem Podcast. Natürlich interessiert mich das ja auch, macht das ja auch sehr, sehr gerne. Aber wo könntet ihr euch noch Unterstützung vorstellen, so remote aus Deutschland oder der Welt?
Also ich glaube, alles, was so Thema PR und Social Media angeht, jetzt konkrete Content Creation, ist echt schwierig remote, weil du einfach immer diese Daten und die Sachen hin und her schicken musst. Ich glaube, wer da irgendwelche Ansätze oder Ideen hat für Max, der freut sich, weil der macht auch gerade Learning by Doing. Und ansonsten aber, also wenn irgendwer Bock hat, uns mit Newspapers oder TV-Shows oder sonst was zu connecten oder auch Ideen hat, wie man den Kanal oder unsere Story noch weiter promoten kann, freuen wir uns mega. Und wir sind, also wie ich eingangs auch erwähnt hatte, ist Hilde als Kamerafrau immer mal wieder dabei. Wir versuchen das Ganze als eine Dokumentation nachher auch festzuhalten oder zu produzieren. Wer in die Richtung Kontakte oder Ideen hat, was jetzt auch irgendwie sowohl Streaming-Plattformen angeht, wo sowas mal irgendwann laufen kann, aber auch vorher brauchst du ja eine Produktionsfirma oder jemanden, der so überhaupt einen Film produzieren kann, und da so ein bisschen Storytelling drüber legt, also alles, was in die Richtung geht, super hilfreich. Auf jeden Fall. Und ansonsten, wenn ihr irgendwas seht und denkt, das verkacken die Jungs gerade hart und euch fällt da was ein, dann immer her mit Feedback. Auch darüber freuen wir uns riesig.
So, warum hängt der Anhänger bei denen so? Die zieht ja die ganze Hüfte runter. Jungs, was macht ihr da?
Sowas immer bitte direkt mitteilen. Ja. Es ist nicht so professionell, wie es scheint.
Macht die Reise ja auch irgendwo ein bisschen aus, glaube ich. Also so die Fauxpas, die dann auf dem Weg passieren, die erzählen ja dann später ein paar und interessante und unterhaltsame Stories.
Absolut.
Ansonsten, wie geht's der? Es fragt auch jemand, wie geht's der Verdauung? Also bei der Ernährung hattest du Verdauungsprobleme? Oder steckst du das easy weg und es geht ganz entspannt?
Ja, also prinzipiell habe ich echt einen sau stabilen Magen. Da kann eigentlich ziemlich alles reinkommen, ohne dass ich Probleme habe. Ist auch einfach so eine Basis von so einem Projekt. Also man muss gar nicht, oder natürlich musst du läuferisch gut drauf sein, aber du musst auch resistent sein. Also wenn du jetzt ein Marathon in 2 Stunden 30 läufst und dann aber sofort dir hier eine Lebensmittelvergiftung einfängst oder krank wirst, dann am Ende kommst du damit auch nicht weit. Also das ist auch vor allem was, wovon ich unfassbar hier zehre, dass trotz dieser körperlichen Belastung ich da sehr resistent und auch anderweitig belastbar bin. Ich hatte am Anfang trotzdem einfach genau aus dem Grund, dass ich versucht habe, diese ganzen Kalorien reinzukriegen, hatte ich so ein bisschen Magenkrämpfe oder was heißt ein bisschen, also das war schon echt einfach scheiße. Die ersten 3 Tage habe ich mich echt gequält, weil ich auch, also ich bin nicht so fettiges Essen gewohnt und hier gerade wenn du so an der Tankstelle hältst und so, dann gibt's irgendwelche Pies oder so Pommes und irgendwie Burger und alles so mega fettig und irgendwie ist mein Körper da so voll in den Widerstand gegangen und irgendwie abends wollte da auch nichts mehr rein und da habe ich echt so gedacht, boah, wenn das so weitergeht, das macht keinen Bock, mit diesen Magenkrämpfen und so zu laufen. Und das ist dann aber zum Glück, also ich habe dann irgendwann runtergeschraubt, habe mich mit dem Essen nicht gestresst, sondern einfach so gegessen, wie ich intuitiv Hunger hatte und habe. Und das funktioniert auch für mich echt am besten. Also ich denke immer so, der Körper erzählt einem schon, was er braucht. Wenn du einen unfassbar trockenen Mund hast, dann trink was und wenn du Bock auf was Süßes hast, dann iss was Süßes und wenn es Bock auf was Salziges ist, dann was Salziges und dann einfach so viel davon wie geht und wenn man keinen Hunger mehr hat, dann hört man auf und damit fahre ich jetzt auch echt gut, also habe jetzt da weiterhin echt gar keine Probleme.
Das heißt, du achtest gar nicht auf so, ich sag mal, die richtige, in Anführungsstrichen, ne? Richtige Verteilung von Mikro-Makro-Nährstoffen und so viel Proteine brauchst du, so viel Salz brauchst du, sondern du donnerst dir einfach rein.
Ja, einfach von allem viel, genau.
Ja, ey, wenn es funktioniert, ich meine, die wissen, also jeder, der sich, glaube ich, es geht ein bisschen über den Sport hinaus, glaube ich auch, so Theorie und Praxis sind ja doch 2 verschiedene Paar Schuhe immer und nur weil es auf Papier steht, wie es laufen soll, heißt es noch gar nicht, dass es für einen selbst funktioniert und wahrscheinlich ist das bei dir ähnlich mit der Ernährung, oder?
Ja, also es ist in dem Sinne so ein bisschen ein Luxusproblem. Wenn ich in Berlin bin und trainiere, schaue ich auch, dass ich möglichst viele verschiedene Früchte und viel verschiedenes Gemüse, einfach verschiedene Arten die Woche esse, um irgendwie den Verdauungstrakt so auf Zack zu halten. Da gucke ich auch, dass da viele Mikronährstoffe dabei sind und ich irgendwo meist auf genügend Kohlenhydrate komme ich dann eh, aber dass genügend Protein dabei ist. Mit der vegetarischen Ernährung, die ich habe, da achte ich schon drauf. Und wenn ich hier bin, dann habe ich einfach andere Sorgen und dann weiß ich, okay, so Erdnussbutter hat viele Kalorien und viel Protein. Mein Müsli morgens hat viele Carbs und auch Slow Carbs, die irgendwie lange vorhalten. wenn ich zwischendurch mal irgendwie einen Energieschub brauche, dann gibt's irgendwie Dried Fruits oder einen Riegel oder ein Gel. Davon habe ich auch so ein paar dabei. Und abends gibt es dann den Couscous, weil da auch wieder Kohlenhydrate drin sind. Also prinzipiell ist das schon, also ich weiß, dass das, was ich mir da reinhau, schon irgendwie meine Bedürfnisse erfüllt. Mhm. Aber so mit einem groben Daumen gemessen oder so mit so einem 80-20 Approach und nicht jetzt im Detail durchgerechnet. Und ja, also so frische Früchte, also Bananen kann man ganz gut noch mitnehmen. Alles andere, also wenn wir irgendwo mal einen Supermarkt finden, ich habe dann echt Cravings nach so einem Fruchtsalat. Also mal abgesehen von der, so das allererste ist so ein Snickers und eine Cola. Aber dann, wenn man mal einen Supermarkt hat, einfach richtig Bock auf so einen frischen Fruchtsalat, weil du das einfach auf dem Weg nicht kriegst. Also wir können halt nicht irgendwie Kiwi, Erdbeeren, keine Ahnung was mit schlören. So, das wird halt alles direkt schlecht. Und ja, also das sind dann auch, also da verschiebt sich das einfach, weil hier kriegst du im Zweifel noch mal eher den Burger und Pommes und irgendwie das eigentliche, so was andere Leute zum Cheaten nehmen. aber ja, irgendwie hat man, wenn man das Gesunde quasi nie hat und auch so ein Stück weit gewohnt ist, dann sucht der Körper sich halt das.
Und wenn wir jetzt einfach, also du warst jetzt ein bisschen unterwegs, du hast jetzt ungefähr, was, ein Zehntel geschafft, ganz über den Daumen gepeilt. Und
ja, ja, ein bisschen mehr, genau. Fürs Gefühl, ja, genau, mehr als 10%. Klingt besser.
Was war so das, hattest du so einen absoluten Tiefpunkt? Oder war es die Verletzung der absolute Tiefpunkt? Also da, wo du echt viel Energie investieren musstest, um es zu akzeptieren, um diese Positivität, die du hast, beizubehalten?
Ja, also die Verletzung war schon, ich glaube, was bei der Verletzung gerade hilft, ist einfach, dass wir hier echt gut einfach untergekommen sind. Also wären wir jetzt eine Woche stuck irgendwo in the middle of nowhere und würden irgendwie im Zelt hocken und hätten kein Internet und müssten jeden Tag wieder gucken, wie wir was zu essen und zu trinken bekommen. Ich glaube, dann wäre das der absolute Tiefpunkt. So ging das eigentlich, war es okay, ja. Also der Moment ist natürlich scheiße. Und ich glaube, vor allem, was echt nervig ist, wenn du dich ich habe es nach 2 Tagen probiert, nochmal wieder zu laufen, und ich habe es nach 5 Tagen nochmal probiert zu laufen. Und ich glaube, genau dieser Moment, wenn du irgendwie dich 5 Tage ausruhst und einfach mit dem Kopf voll bist, so heute laufe ich wieder 60 Kilometer, und nach 2 Kilometern so Schmerzen hast und merkst, fuck, ich mache mir hier komplett mein Bein kaputt, wenn ich weiterlaufe, so, das ist maximal frustrierend. Und das ist auch irgendwie beschissener, als nach 55 Kilometern sich nochmal davon zu überzeugen, nochmal 5 Kilometer mehr zu laufen. Also ich glaube, da war auf jeden Fall, so, da musste ich auch mal einfach ein bisschen rumschreien und irgendwie so den Frust irgendwie da am Straßenrand lassen. Und dann steigst du aber wieder ins Auto und dann bist du auch so, okay, nach vorne schauen und gucken, was man jetzt aus der Situation machen kann. Aber das war scheiße oder ist scheiße. Und ich glaube, ansonsten, man kommt da ja so langsam rein in dieses Laufen. Und die ersten Tage, wie gesagt, hatte ich Magenprobleme und bin immer mit diesem Anhänger gelaufen, der, wie wir jetzt festgestellt haben, natürlich das Ganze auch nicht erleichtert hat, mit dem, dass er mich immer so runtergezogen hat.
Im wahrsten Sinne des Wortes.
Und ich weiß, im wahrsten Sinne des Wortes, genau. Und ich habe mich am 2. Tag ziemlich konkret damit befasst, was so der richtige Moment ist, um aufzuhören. Oder also ab wann das so okay ist, weißt du? So, und also ich bin dann zu dem Schluss gekommen, dass der 2. Tag ist zu früh. Und war dann so, okay, also, weißt du, wenn du so nach Tag 100 irgendwie nichts geht mehr und bla und so, wenn du 100 Tage einen Ultramarathon jeden Tag durch Afrika gemacht hast, so, wer dann sagt, er hat es ja nicht durchgezogen, ja, keine Ahnung, also so, damit, weißt du, wäre ich innerlich so, komm, kann deine Meinung sein, aber muss ich mir nichts von annehmen. Aber so zweiter Tag war irgendwie auch für mich innerlich, hat sich das so zu früh angefühlt. Und dann habe ich, also ich habe ja auch schon so Meditationsretreats gemacht, Achtsamkeitsmeditation oder Vipassana für 10 Tage. Und da ist es auch oft so, dass du gerade am zweiten Tag einfach, du sitzt auf einmal 12 Stunden am Tag und meditierst. Und dein Gehirn ist auch so, hallo, was machen wir hier? So, was geht? So ist dir schon mal aufgefallen, dass irgendwie dein Bein wehtut und irgendwie beweg dich mal und gib uns mal irgendwas so for entertainment. Und da willst du auch am zweiten Tag nur weg. Und daran habe ich mich irgendwie erinnert und war dann so, okay, so, du hast auch so Dinger mal 10 Tage durchgezogen und oft irgendwann kommst du rein und irgendwann ist es dann okay und du gewöhnst dich dran. Und wenn es nach 10 Tagen immer noch so beschissen ist wie jetzt gerade, dann kannst du aufhören, aber zieh zumindest die 10 Tage durch und dann ist es auch echt deutlich besser geworden. Und die Magenkrämpfe sind dann irgendwann weggegangen und man hat sich so ein bisschen an die Belastung gewöhnt. Und Max konnte mir mal den Anhänger abnehmen und irgendwann lief es dann auch echt gut. Und man hat gemerkt, okay, diese 60 Kilometer am Tag laufen so, ich kann das, ich pack das. Und es ist nicht unrealistisch. Und ja, aber da war auf jeden Fall mal so ein kleiner mentaler Knackpunkt, wo ich mich irgendwie überreden musste, wirklich weiterzulaufen.
Mhm. Boah, das glaube ich. Aber ich find, es hilft, sich an entweder an Situationen zu erinnern, an die man selber schon mal durchlebt hatte, die sehr relativ hart waren, oder sich mit anderen Menschen zu vergleichen, die noch viel krassere Sachen machen. Und das hilft mir dann, so meinen aktuellen Zustand zu akzeptieren und die Zähne zusammenzubeißen, weil ich weiß, andere Menschen, entweder ich früher in anderen Situationen oder andere Menschen haben viel krasseres gemacht. Und ja, warum? Also es klingt ja auch sehr danach und ich meine, jeder, der, glaube ich, länger als Marathons läuft und sich diese Qual antut, weiß auch, dass das 80% Mindgame ist und 20% physische Fitness, weil einen Schritt vor den anderen setzen kriegt man schon irgendwie hin. Außer natürlich, man hat die schlimmste Verletzung und tut sich gesundheitlich einfach nicht gut. Aber das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Auf meine Art und Weise.
Ja.
Auf meine Art und Weise.
Ja, nee, aber also es ist ja so, ne? Ein Schritt mehr geht immer. Du musst nur irgendwie. Du brauchst halt einen Grund dafür, diesen Schritt zu machen. Und wenn der nicht stark genug ist, dann machst du ihn halt nicht. Und es hilft aber auch unfassbar, dass wir zu zweit sind, weil so ich lauf und denk so, okay, fuck, Max schlürt meinen ganzen Scheiß. So, ich kann jetzt nicht einfach aufhören zu laufen, weil der quält sich ja den ganzen Tag für mich. Und Max denkt sich, ja, vielleicht tut mein Arsch weh, aber der Dude rennt das Ganze, so kann ich mich jetzt auch nicht beschweren.
pusht ihr euch gegenseitig hoch.
Das ist so ein bisschen das, was du gerade meintest. Genau, und dann hat man immer so denkt so an den anderen und das stärkt ungemein. Ja.
Und wenn du jetzt die nächsten, sagen wir mal, 180 Tage nach vorne guckst, ganz Pi mal Daumen über den Daumen geschlagen, worauf freust du dich am meisten? Und wir klammern mal das Ziel in Kairo aus.
ja, also ich freue mich irgendwie einfach auf diese ganzen Erlebnisse und Begegnungen, von denen ich noch nicht konkret weiß, wie sie passieren werden, aber ich mir sicher bin, dass sie passieren werden. Genau so tägliche Stories, was ich vorhin erzählt habe, dass da der Chris anhält und uns irgendwie einen Platz zum Schlafen gibt. Irgendwo in der Wüste ist mal ein Auto angehalten und also die hieß Nadine, kam da raus, hat uns frische Erdbeeren und Melone in die Hand gedrückt und irgendwie auch noch Wasser. Und ich glaube, das waren auch so die, wahrscheinlich der Situation geschuldet, einfach die leckersten Erdbeeren, die ich hier in meinem Leben gegessen habe. Und solche Dinge passieren immer wieder. Man trifft einfach geile Menschen auf der Straße und bekommt auch so viel zurück. Und ohne, also ich habe nicht so einen Ort, wo ich denke, boah, da will ich jetzt irgendwie hin. Also abgesehen von Kairo, da will ich irgendwann mal ankommen. Aber darauf, ne, darum ging es ja nicht. Sondern einfach so diesen, also diese ganzen Sachen, das ist so ein dickes Überraschungsei. So jeder Tag wieder für sich. Und ich freue mich, die einfach so alle nacheinander aufmachen zu können und zu gucken, was drin ist. Und das, ja, so that keeps me going.
Geil. Spannend. Ich freue mich auf jeden Fall auf die ganzen nächsten Wochen. Hoffe natürlich nach wie vor, dass wir uns auch mal über den Weg laufen, im wahrsten Sinne des Wortes, dass ich mal runterdüse, aber das schauen wir mal, wie wir das logistisch und vor allen Dingen wann hinbekommen. Ich fand's super interessant. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass wir auf jeden Fall noch ein paar Folgen aufnehmen werden, weil ich mir sehr sicher bin, dass du zahlreiche, sehr interessante Dinge erleben wirst und sehr viel, da sind wir, müssen wir ehrlich sein, dass du auf jeden Fall noch viel, viel, viel strugglen wirst. Und ich hoffe auf jeden Fall, dass, da haben wir ja auch drüber gesprochen, dass man bei deinem Content ein bisschen hinter die Kulissen schauen kann. Also ein bisschen sieht, wie du struggles, was du so durchmachen musst. Und damit man einfach ein bisschen nicht nur diesen grinsenden Fritz sieht am Ende des Tages, sondern auch mal schaut.
Nicht den laufenden Mönch.
genau. Aber da gibt es ja noch genug Kilometer und genug Tage, um dem Ganzen auch Platz und Raum zu geben.
Ja, absolut. Wir tun unser Bestes. Und ich glaube, wie wir es vorhin auch gesagt haben, manchmal hast du einfach, wenn du wirklich struggles, dann struggles du so sehr, dann denkst du auch nicht mehr an die Kamera. Ich glaube, das müssen wir uns einfach noch ein bisschen in den Kopf meißeln, dass wir die immer und überall auf uns und unsere Umgebung draufhalten. Und dann nehmen wir auch alle hoffentlich noch ein bisschen mehr mit. Und es ist nicht nur monoton und schön und Grinsen und Strahlen in den Augen oder im Gesicht, gibt auch definitiv die Leidensmomente und aber weißt du, darf ja auch einfach mal was Positives sein. Man muss ja auch nicht nur leidende Menschen sehen.
Auf jeden Fall. So, Höhen und Tiefen, man braucht beides, auch gerade auf so einer Reise.
Genau.
Ja, okay, geil. Fritz, dann tausend Dank auf jeden Fall für deine Zeit. Ich wünsche oder drücke dir auf jeden Fall beide Daumen, die ich habe, und klopf hier nochmal auf Holz, damit du vor allen Dingen, also im Idealfall morgen direkt wieder starten kannst. Drück dir auf jeden Fall die Daumen, dass du erstmal langsam startest und dein Körper sich langsam an diesen ganzen Struggle gewöhnt hat. Und freue mich auf jeden Fall auf jeglichen weiteren, ob Content oder Nachrichten oder was auch immer man von dir zu Gesicht bekommen wird.
Ja, geil. Danke dir. Ich freue mich auch drauf, sowohl auf das, was kommt, und hoffentlich auch nochmal auf ein paar Podcasts, gemeinsame Läufe, was auch immer wir an den Start kriegen. Mega. Macht Bock. Auch das Gespräch hier. Und wir sehen und hören uns.
Dann lieben Gruß auf jeden Fall an Max. Wie gesagt, der geht hier ein bisschen mal unter, aber der muss ja auch gar nicht so wenig Fahrrad fahren, und dem tut der Arsch vom Sattel bestimmt auch schon richtig weh.
Ja, aber da arbeiten wir auch dran. Der kommt jetzt auch mal mehr mit rein. Ja, geil. Der kriegt auch seine Stage.
Perfekt. Alles klar. Na dann würde ich sagen, bis die Tage. Toi, 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 morgen beim ersten Lauf wieder, und wir hören uns ganz bald.
Machen wir. Danke dir. Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.